Herzlich willkommen zu einer neuen Folge, die Ärztin und der Nerd. Ich bin die Ärztin.
Und ich bin der Nerd. Und heute haben wir wieder, ihr habt es euch aus der Community gewünscht, weil wir ja auch immer wieder neue Follower bekommen, Klammer auf, bitte diesem Podcast folgen, wenn er euch gefällt und ihr noch nicht gefolgt habt und mit 5 Sternen bewerten, falls ihr weiter wollt, das an und nicht das machen, Klammer zu, eine Highlight-Episode am Start. Highlight-Episoden sind immer für mich als quasi, Arne nennt mich immer Hobby, Gesundheits,
Hobby-Psychologe. Ne?
Psychologe, ja, oder gibt auch andere Wörter, ne? Manchmal sagt ihr auch irgendwie faules Äffchen. Ne, was hast du zu mir gesagt? Du bist ja, eine sowas. Stink.
Ja. Keine Ahnung, was du meinst, aber selbst ein Experte können wir es auch nennen.
Finde Kathi übrigens auch immer, ne? Aber für mich sind diese Highlight-Folgen immer total wertvoll, weil sie eine schöne Recap sind. Ich weiß nicht, wie ihr das aus der Schule oder aus der Uni-Zeit nochmal kennt, ne? Oft braucht man ja eine Wiederholung, um diese Konzepte auch wirklich zu verinnerlichen. Wir haben heute wieder eine ganz, ganz tolle Auswahl an Sachen dabei, die für mich total wichtig sind, die zu verinnerlichen, damit ich sie nicht falsch im Beisein von Anne erzähle und sie dann wieder nicht korrigieren muss vor anderen Leuten. Und deswegen wieder eine Highlight-Episode, zusammen kuratiert von uns.
Yes, und zwar so als roter Faden würde ich erwarten, so diese, ihr kennt diese Quote von uns schon, Genes load the gun, but lifestyle pulls the trigger. Also klar gibt es Faktoren, die unsere Gesundheit beeinflussen, die irgendwie erstmal da sind, aber unser Lebensstil ist ganz, ganz, ganz potent. Lebensstil, Medizin mit den ganzen Säulen, Ernährung, Bewegung, Schlaf, Stress, you name it. Und wir haben nochmal aus einigen eurer Lieblingsfolgen rausgepickt, mit Fokus Frauen, Männer, alle Menschen, im Kontext Schwangerschaft noch mal ein bisschen was, und haben irgendwie so richtig coole Hands-on-Beispiele, also wie viel genau trainieren, welche Supplements zu welcher Zeit, was für Öle solltet ihr in eurem Ernährungsplan haben. Und ja, ist echt eine richtig coole Folge, super voller Details. Also vielleicht muss man sich die auch zweimal anhören. Auf jeden Fall hat die uns total Spaß gemacht, die zusammenzustellen, und euch ganz viel Spaß beim Reinhören.
Genau. Und für alle, die neu sind, sonst hört euch einfach nur die Highlight-Folgen halt an. Wir hatten schon 2, die sehr erfolgreich waren. Bevor es losgeht, nochmal einen kurzen Moment für unseren Hauptsponsor, den wundervollen Leuten von Longevity Cities, die mittlerweile, ich glaube, schon fast in 30 Städten am Start sind. Ja, was gibt es Neues diese Woche, bevor es dann in die Folgen geht?
Cared by.
Hallo zusammen, hier ist Maurice von Longevity Cities. In dieser Folge bekommt ihr gleich mehrere Expertinnen und Experten auf einmal, vom Darm über Hormone bis Mindset. Und ein kleiner Insider, einige von ihnen machen auch regelmäßig Veranstaltungen mit uns. Wenn ihr also Lust habt, die Experten aus dieser Folge mal live zu erleben und ihnen eure Fragen direkt zu stellen, kommt einfach vorbei. Alle Events und auch Stammtische findet ihr auf longevity-cities.com in fast allen Städten von München bis New York. Viel Spaß mit der Folge.
Willkommen bei Die Ärztin und der Nerd. Powered by Longevity Cities, der größten Longevity-Community mit monatlichen Real-Life-Events in über 30 Städten von München bis New York.
Jetzt hast du oft schon das Stichwort Prävention erwähnt. Thoran rastet immer aus, wenn ich das sage, weil das so unsexy ist. Aber wie kommt das?
Also ich raste nicht aus. Ich finde einfach die Begrifflichkeit, ne, ich würde lieber Super Immunity oder sowas halten.
Ich meine, ne, wie aus der schulmedizinischen, teilweise schulmedizinische Ausbildung, natürlich andere Dinge auch noch, ne, sind mit dem Begriff halt irgendwie so sozialisiert und wollen natürlich den auch mit Leben füllen. Uns interessiert ja hier mal, ne, das gibt ja auch diesen krassen Spruch, den haben wir auch schon im anderen Podcast gesagt, ne, Genes load the gun, lifestyle pulls the trigger. Das ist natürlich so ein bisschen auch, worauf wir jetzt hier so ein bisschen hinaus wollen. Natürlich einmal Symptomkrise, Symptome sind da. Oft kommt man natürlich dann erst auf diese Suchbewegung und geht mal in seine Laborwerte oder auf Suche nach Entzündung. Aber eigentlich können wir ja auch epigenetisch arbeiten, bevor eigentlich Symptome da sind, ne? Also Kannst du das nochmal einordnen, was da coole Hebel wären?
Also darum geht's vor allem, finde ich. Ne, wenn ich jetzt jung bin, so wie wir, und eigentlich noch fit sind, und was können wir jetzt tun, damit wir diese Erkrankungen vielleicht gar nicht bekommen oder vielleicht an einem wirklich schwachen Herzen dann nur versterben und nicht an Krebs oder einer anderen Erkrankung. Mhm. Genau. Also was können wir tun? Erstmal bin ich der Meinung, dass man herausfinden darf, wo stehe ich jetzt gerade? Mhm. Wo ist mein größter Hebel? Mhm. Und da sind natürlich, einerseits kann ich dort eine Messung machen. Das ist eine Möglichkeit und dann wirklich dort erstmal an diesen Hebeln anzufangen. Das sind dann sowas wie, habe ich vermehrt Entzündung? Ja, nein. Wie lang sind meine Telomere? Wie stabil ist meine DNA? Wie ist mein biologisches Alter? Welche Stressfaktoren habe ich? Habe ich akuten oder chronischen Stress? Wie hoch ist meine Wahrscheinlichkeit für Folgeerkrankungen? Und wie muss ich meinen Lebensstil personalisiert verändern, damit zum Beispiel mein Darmmikrobiom vermehrt Butyrat bildet, was meinen Stress besser reguliert, oder ich in meiner Ernährung bestimmte Stoffe habe wie Folsäure, Gingerol aus dem Ingwer, Sulforaphan aus dem Brokkoli, Resveratrol, Quercetin, das sind alles so Stoffe, die an bestimmten Stellen sozusagen Regulationsprozesse runterfahren und hochfahren, damit Reparaturprozesse passieren.
So Reparaturtools.
Ja, ne? Tools passieren. Und dann einfach hier die Zelle praktisch jung bleibt. Mhm. Ja, oder auch alte Zellen findet, die alt sind und dann ins Nirvana schickt.
Zombie-Zellen raus. Ja.
Genau.
Was du ja sehr viel machst, ist wirklich Longevity-Medizin. Ich habe auch von dir gelesen, oder du hast diesen schönen Spruch, Prevention is Clarity, Longevity is Action, was so ein bisschen zeigt, dieses, dass man wirklich in die Aktion kommt, dass man wirklich Sachen ausprobiert, Protokolle vielleicht auch hat, etc. Das haben wir ja auch heute gesagt, heute soll es ja wirklich um dieses Longevity, Critical Longevity Window gehen, also die Perimenopause. Dann lass uns doch mal gerne so ganz konkret werden, auf so einer wirklich Verhaltens-Longevity-Ebene und wirklich Lifestyle-Ebene. Was sind so die Themen oder Empfehlungen, die du gibst? Also was muss ich vielleicht Top 3 Entscheidungen, die ich treffen sollte für meine Gesundheit im Zeitraum, sagen wir mal 35 bis 45, 50 als Frau?
Mhm. Genau, ich möchte jetzt auch dich limitieren, denn die auch danach.
Darfst auch 5 Sachen sagen. Auch, oder
ach so, sorry, danke dafür. Nein, ich meinte jetzt von der Age Range, also von dem Alter. Also es ist auch nicht zu spät mit 60 mit Krafttraining anzufangen, aber genau, talking of which. Also wenn ich da wählen darf, dann ist es definitiv Krafttraining. Und wenn wir von Krafttraining sprechen, dann sind es eben nicht die 2-3 Kilo und 15 Reps, sondern es geht wirklich um den Heavy Load. Unter Berücksichtigung natürlich der Verletzungsgefahr, da muss man so ein bisschen rangeführt werden. Aber es ist wirklich, du brauchst das, also aus mehreren Gründen. Wir haben von der Osteoporose gesprochen, das ist so ein bisschen das, ich glaube, zugänglichste. Okay, da braucht man der Knochen braucht Stimulation. Braucht auch Östrogen, aber braucht Stimulation, damit die Osteoblasten, also die Zellen, die den Knochen aufbauen, wirklich daran erinnert werden, ah, okay, da will noch jemand weiter sozusagen stimuliert werden und entscheidet sich gegen den Comfortable Lifestyle und möchte von mir, dass ich noch mehr Knochen produzieren und Muskeln. Und wenn wir da Richtung Insulinresistenz, ein großes Thema, was viele der sozusagen Horsemen, also der Kardinalskrankheiten befeuert, dann sind halt einfach die Muskeln die größten Glukose-Wegsauger, die wir in unserem Körper haben. Also sehr, sehr praktisch auch dafür. Und wenn ich da in diesen Punkt noch reinwerfen darf, ist das VO2 Max Training. Also das ist jetzt
nein.
Ja.
Thorns Achillesferse.
Oh, sorry. Dann genau, also vielleicht, um die Achillesferse nicht weiter zu befeuern, nennen wir das HIIT-Training.
sag ruhig beides.
Genau, also VO2 Max ist ja so ein gefeierter Longevity-Biomarker. Und den eben hochzubringen ist einfach, ne, wenn man das, die Studienlage ist einfach relativ klar, dass das wirklich gut mit Langlebigkeit korreliert. Und wie wir das halt machen müssen, und auch da, ich habe Frauen, die sagen, ich schwitze nicht gerne oder ich mag das nicht, wenn ich so diese Atem, das Gefühl habe, dass ich nahe der Atemnot bin oder so, ne? Und das ist auch ein Herantasten, ne? Ich feiere jede, die schrittweise da in die Richtung geht. Also das wäre Punkt 1 sozusagen, rund um Fitness, Krafttraining 2 bis 3 Mal die Woche, und da wirklich 8 Reps, also ne, Entschuldigung, 8 Wiederholungen.
Ja, sag mal ruhig Zahlen, Beispiele, irgendwie, also so für Progressive Overload. Du meinst nicht 2 Kilo, sondern?
Genau, sondern, ja, also ich kann jetzt deine Kilo sagen, sondern so, weil es kommt ja auf die Übung drauf an, sondern also, so, dass du wirklich nur, also die Idealzahl ist so zwischen 6 und 10 Wiederholungen, aber dass du wirklich, häufig wird so gesagt, 2 to failure, also 2, dass du vielleicht noch 2 in Reserve hast, aber danach geht auch wirklich nichts mehr. Und dass du wirklich so diesen Muskelreiz schaffst, dass es so ein ganz, nicht wehtut, aber dass es wirklich anstrengend ist.
Und am nächsten Tag wehtut.
Ja, ja, aber auch nicht so sehr, dass du, also du sollst es vielleicht spüren, aber wichtig ist auch da, dann war es zu viel. Ne? Wenn du am nächsten Tag dich nicht mehr bewegen kannst, dann war es echt zu viel. Also Kreatin, Monohydrat wollen wir da auch noch nehmen. Aber genau, also es soll so sein, dass du eben dann nach 2 Tagen später auch wieder eine nächste Session machen könntest. Und es geht auf diese Compound Movements, die großen Muskelgruppen. Das sind so die großen, vielleicht genau die Exercises, die man machen soll. Und beim VO2 Max, da gibt es verschiedene Formate. Die einen machen Tabata, die anderen machen so One Minute Off, Stacey Sims spricht davon. Oder auch das Klassische 4x4, also Norwegian 4x4. Das ist so ein bisschen härter. 4 Minuten all in, das musst du erstmal können. Ich würde da eher mit den Sekunden anfangen. Aber das kann man muss sich einfach irgendwas suchen, was einem selber halt Spaß macht. Ich bin sicher, it's out there, Thorn. Zumba oder so, keine Ahnung. Nein.
Ich habe meine Frau ja über Body Combat kennengelernt, wir haben uns über den Sport kennengelernt. Was Kati gerade macht tatsächlich ist, und da schwört sie drauf, und das ist so aus ihrer Sicht das Coolste, ist mit Kettlebells zu trainieren. Ne, weil die halt natürlich auch schwer sind und das genau in diesem 8-Wiederholungsbereich sind und auf die großen Muskeln gehen, ne, Oberschenkel, Beine, Rücken und so. Und genau, ich habe mich jetzt da versucht anzuschließen. Mhm. Also bei ihr sieht das schon sehr cool aus. Bei mir geht's so. Ne? Aber deswegen habe ich noch nichts auf Social gepostet.
Oh, da sehe ich ja schon wieder eine kleine Challenge kommen zwischen uns.
Und weil wir ja so tolle Podcast-Hosts sind, die Partner, die wir haben, auch so lieben, ist natürlich, wenn es um Maximalkraft geht, ne, also diese 6 Wiederholungen, ist natürlich E-Gym super. Weil da ist das Verletzungsrisiko total klein. Du bist da wirklich, ne, in dem Gerät angeleitet und kannst da halt volle Kanne auf 5, 6, 7, 8 Wiederholungen gehen. Und dann brauchst du die 2 Reserve nicht, weil das ist total sicher.
Finde ich ein guter Punkt. Also auch meine Klientinnen, die jetzt anfangen, da sage ich, arbeitet mit einem Personal Coach auf alle Fälle am Anfang zusammen. Oder eben, ne, Geräte sind auch eben weniger Verletzungsgefahr am Anfang. Die Free Weights haben schon ihre Vorteile, ne, gerade weil du eben diese kleinen Balance-Muskeln auch mitnimmst. Aber ich glaube auch, das ist echt ein späterer Step.
Weg.
Ja. Ich wollte aber noch die 2 anderen Punkte sagen. Ne? Das war ja erst einer hoffentlich.
Du, auf jeden Fall. Also Bewegung mit Kraft, aber auch Ausdauer und
mit seinem Longevity Buddy.
Genau. Mit seinem Longevity Buddy, genau.
Genau. Und das andere ist natürlich dieses, wir haben von diesem Opportunity Window gesprochen. Dazu musst du aber so ein bisschen auch wissen, was geht denn in mir vor? Denn wie gesagt, vieles spürst du nicht unbedingt, ne? Ob du dein Apolipoprotein B, dein LDL irgendwie up the roof ist oder dein LP little, dein LP klein a erhöht ist. Das spürst du halt für Jahre nicht. Und den zu kennen, genauso wie deine Insulinresistenzmarker, also ne, dein Hungerindex, und darauf zu agieren, also damit zu agieren und das anzugehen, das würde ich so als den 2. Bucket, also kardiometabolisches Risiko kennen und darauf eingehen. Das wäre für mich Nummer 2. Und dann natürlich, wir sind ja heute hier, wäre Nummer 3 dann sozusagen die hormonelle Substitution, um wirklich neuronal, vaskulär, metabolisch da zu unterstützen. Denn ne, was du kannst vieles von 1 und 2 richtig machen, aber der, sagen wir mal, da ist es mehr gegen eine Windmühle, wenn deine Sexualhormone eben unten sind. Und es ist viel schwerer, dann Muskelaufbau zu betreiben oder dein Apolipoprotein B runterzubekommen.
Und dann muss ich doch noch Punkt 4 fragen, was ist mit dem Thema Ernährung? Was würdest du sagen, gibst du da als Ballparks, als Regeln mit?
Ja, super. Super Punkt. Danke dafür. Ich darf noch 4 geben. Sehr schön. Ja. Also.
Ich darf immer nur 3 Sachen sagen, Maya.
Tja, toll.
Wenn überhaupt. Aber ich rede trotzdem.
Trink dir deinen Teil.
Sehr gut. Also da, für mich, ich bin da jetzt auch nicht ein Driver für eine bestimmte Diät, die Dinge, die zwei Dinge eigentlich, die ich mitgebe und die auch, wenn ich mit GLP-1s arbeite, sozusagen auch ein bisschen, wir machen da so einen verbalen Contract mit. Das eine ist Kraft, also wirklich zweimal mindestens die Woche Kraft trainieren. Und das andere ist auf Protein zu achten. Mhm. Und da sind es halt wirklich dann 2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Und es wird ja häufig auch diese 1,6 genannt, so das, was so studienmäßig auch rüberkommt. Aber es ist schon schwer, sozusagen das zu erreichen. Die 2 Gramm finde ich A, leichter zu merken. Und B, muss man auch sagen, dass es im Alter immer schwieriger wird, auch für den Körper, diese Proteine aufzunehmen. Aber es ist wirklich, das muss man einmal durchexerzieren. Und der zweite Punkt Nutrition ist halt 30 Gramm mindestens an Fibers, an Ballaststoffen pro Tag. Das ist halt sozusagen die 2 Komponenten. Was dann, ob du dann irgendwie dein Keto etc., das ist so individuell und so emotionsaufgeladen, was da richtig und falsch. Und ich habe vegan gelebt, habe mein Muskel und Gewicht abgebaut und es war nichts für mich. Lange vegetarisch, jetzt versuche ich wieder so ein bisschen mich an Fleisch ranzutasten, weil ich sehe, proteinmäßig ist einfach schwierig. Genau, also das ist so individuell, dass es da so schnell emotional wird. Und da halte ich mich auch so ein bisschen zurück. Genau, wenn man die 2 Regeln einhält, ist man da schon
super. Where's my Protein, where's my Rainbow? Das fragen wir uns ja immer gern.
Genau, wir haben ja 2 Hosts hier in diesem Podcast. Ein Host hat 2 Gramm Proteine gesagt, der andere Host hat 1,4 oder so 1,5 gesagt. Hat der eine Host wohl recht gehabt.
Es gibt, ich glaube, das ist ja maximal individuell. Ne? Wenn wir aktiv sind, habe ich gesagt mehr. Ne? Das ist
genau.
Nur kommend also ist von diesen allgemeinen Empfehlungen von 0,8 oder 1. Genau. Ja. Aber schaffe erstmal 2. Ja.
Eben,
das ist
genau.
Also ich ultra glaube, hart.
Versuchen, da landest du dann eh bei 1,6 oder so. Ne?
Ja. Also, super
aber
schwer.
Ich glaube auch dieses mit LLM, also mit KI ist es doch leichter geworden, muss ich sagen, weil du dann, okay, entweder stelle mir mal so ein Beispiel-Meal ne, mit 30, 40, 50 Gramm Protein vor oder auch hier ist ein Bild, sag mir mal, wie viel Protein da drin ist und das mache ich mit meinen Klientinnen, dass die das wirklich einmal durchexerzieren für 2, 3 Tage, damit die so ein Gefühl dafür kriegen.
Und wichtig, ne, Protein über den Tag verteilen, nicht in einem Shake einer Mahlzeit. Das ist gar nicht aufzunehmen für den Körper und auch nicht zu empfehlen.
Ja.
Aber auch nicht kontinuierlich Protein snacken, ne, da es ja auch immer ein Reiz ist. Also das ist, glaube ich, trotzdem ganz gut, wenn man sagt, über, sage ich mal, 3 Hauptmahlzeiten das zu machen.
Genau, 3 bis 4 Portionen Protein ist toppi, ja.
Also die Ballaststoffe ernähren unser Darmmikrobiom. Was sind gute Ballaststoffe für die Butyrat? Bildenden Darmbakterien, zum Beispiel Inulin und Pektin. Mhm. Inulin finden wir zum Beispiel in Artischocke, in Topinambur,
Chicorée
oder Pektine in der Apfelschale. So welche Dinge.
Jetzt weiß ich endlich, was Inulin ist.
Mhm. Ja, ist immer überall drin, jetzt bei den ganzen fancy neuen Drinks. Ne?
Immer Inulin drauf. Ich habe mich nie gefragt, was das heißt. Das wird
jetzt
schon
weißt du es.
Ja, gell. Und das natürlich, wenn wir jetzt dann Obst und Gemüse essen, 5 Hände voll am besten, kann man natürlich auch dünsten und so weiter. Das ist wirklich Futter für die Darmbakterien. Mhm. Und das ist die Grundlage, damit die Darmbakterien überhaupt wachsen können. Ja. Das ist die eine Sache. Das heißt, was finden wir da drin aber auch? Wir finden da halt auch Dinge drin, wie zum Beispiel in der Zwiebel Quercetin oder in der Traube Resveratrol oder im Brokkoli Sulforaphan, teilweise nur in den Brokkolisprossen, aber manchmal auch ein bisschen Brokkoli. Und das wirkt natürlich auch antientzündlich im Darm. Jedem muss klar sein, wenn ich einen Burger esse oder Pommes esse, es ist ein proentzündliches Signal für meinen Darm, auch auf epigenetischer Ebene. Auf unterschiedlichen Ebenen, auch diese Transfette, die da drin sind, wirken proentzündlich. Omega-3 wirkt antientzündlich, auch auf meine Stressregulation, wirkt auch teilweise epigenetisch. Das sind so die Grundlagen mit Ballaststoffen. Dann geht es darum, natürlich ein bisschen die Kalorien runterzufahren, damit meine Darmpilze nicht zu stark wachsen. Manche Probiotika machen durchaus Sinn, auch wenn vielleicht ein Teil davon kaputt geht durch den ganzen Verdauungsprozess. Und dann wird es spannend, und zwar es gibt so unterschiedliche Studienlagen, wo man sagt, okay, da kann ich noch mehr tun. Nukleotide ist eine der Biohacks, die nicht so bekannt sind.
Für den Innereien isst man auch nicht so oft. Ne?
Ja, genau, Nukleotide sind in den Innereien drin eigentlich.
So
Leber.
Also so Organe.
Organe. Ja. Okay. Ja. Und Nukleotide hat man gesehen, umso älter nämlich eine Person wird, umso mehr nimmt zum Beispiel auch die Bifido-Anzahl ab. Das sind auch Darmbakterien, die wichtig sind. Nimmt man Nukleotide, geht es nicht so schnell bergab im Alter. Mhm. Sind aber, ja, kann man als Supplement nehmen. Muss man
täglich nehmen dann als Supplement?
Ja, oder? Täglich. Ja. Umso älter man wird, immer mehr. Dann gibt es auch aber auch Zuckerarten, zum Beispiel wie Tagatose. Mhm. Tagatose ernährt auch einen Teil der Darmbakterien. Ja.
Mhm. Ja. Einiges, was man tun kann.
Einiges, was man tun kann. Das sind wirklich die Grundlagen. Und halt dann natürlich auch ein bisschen Zuckerreduktion, weil halt die Darmpilze sich davon auch ernähren.
Mhm. Nur kurz unsere Zuhörer und Zuhörerinnen. Zwei von den Podcast-Hosts, eine von den Podcast-Hosts ist eine totale Frittenmaus. Aber so richtige Frittenmaus. Die hat letztens an 6 Tagen 5-mal Pommes bestellt. Ich möchte jetzt nicht sagen, wer von uns beiden das ist, ja, aber es gibt eine Frittenmaus.
Manu, du kannst es wirklich zugeben.
Ja. Aber tatsächlich, das ist ganz lustig, manche Menschen, die mich dann kennenlernen und wir essen gehen, dann schauen sie mich so an, so wie du isst jetzt hier gerade eine Weißmehlsemmel.
Ja.
Ich dann so, oh, weißt du, wenn ich die so sehe, ich durfte die früher als Kind nie essen. Ja. Mein Gehirn liebt das. Das ist ein Dopaminkick.
Ja.
Ich sehe sie nur und ich freue mich drüber. Ja? Und das ist ja auch, das ist Genuss.
Genau.
Ich trinke auch Kaffee. Ich trinke auch manchmal Alkohol. Es geht darum, wirklich das Leben zu genießen und zu wissen, wo kann ich denn mich unterstützen? Und es gibt dann auch mal Zeiten, wo man vielleicht manche Dinge nicht so durchzieht. Und die gibt es auch in meinem Leben.
Finde ich super.
Ja, das wichtig. Ist ganz wichtig. Ja.
Genau, ne? Weil es geht ja auch irgendwie um eine Balance, es geht auch um mentale Gesundheit.
Genau.
Und Thema Ernährung, wir hatten so eine coole Folge.
5 Pommes in Tage hintereinander ist keine. Okay.
Geteilt, ne?
Ja.
Hatten wir eine super Folge mit einem Investor im Food-Bereich und wir haben nochmal auch ganz so Deep Dive gemacht, was klappt eigentlich an Food-Innovationen? Es geht immer darum, Dinge vielleicht jetzt auch gesünder oder auch trotzdem auch noch ansprechend zu ersetzen, die wir aus der Kindheit kennen, ne? Weil das so besetzt ist mit einer Gewöhnung, mit einer Belohnung, mit einem guten Gefühl irgendwie auch. Und da gibt es natürlich auch super spannende Bereiche. Ich habe noch gerade dran gedacht, weil wir ein paar Mal jetzt über Fette gesprochen haben. Ich habe mal von dir sowas Cooles gelesen, gehört. Weil es gibt ja schon so diese Angst vor Fetten und Fettsäuren, am besten nur Omega-3 und so weiter. Das ist ja ein bisschen zu kurz gesprungen. Ne?
Ja.
Da hast du ja auch so ein bisschen so eine kleine Regel oder einen kleinen Tipp, welche Fette man integrieren könnte.
Ja. Es gibt ja so einen totalen Omega-3-Hype.
Ja.
Und der ist ja auch berechtigt. Ja, wenn wir das nicht in unserer Ernährung haben, dann brauchen wir Omega-3. Beinahe jeden, den ich gemessen habe, hat einen Omega-3-Mangel, wenn er nicht substituiert hat.
Mhm.
Aber was nimmt man denn, wenn es ein Fischöl ist oder ein Algenöl? Nur EPA und DHA. Mhm. Ein anderes Omega-3-Öl ist zum Beispiel Alpha-Linolensäure und das finden wir in Leinöl. Mhm. Also ich habe 100 Messungen durch. Die Leute haben Omega-3-Öle genommen, haben aber dann einen Mangel an Alpha-Linolensäure. Und das ist, weil sie kein Leinöl zu sich nehmen. Mhm. Also gebe ich den Leuten auch immer noch einen Esslöffel Leinöl dazu. Und in dem
kann man ja super was Frühstück zum Beispiel machen.
Genau.
Oder? Einfach so das Müsli oder
ja.
So. Ja.
Ja.
Jetzt noch ein bisschen Werbung in eigener Sache. Ihr wisst ja, Healthy Longevity ist für mich als Nerd richtiges Hobby, eine Passion, für die ich brenne. Beschäftige mich schon lange mit den Themen und liebe es, immer Neues zu lernen und zu lesen zu dem Thema. Was mich aber immer wieder ärgert als Frau, ist, dass ich oft das Gefühl habe, dieses Protokoll, diese Routine passt nicht so ganz perfekt auf meinen Körper, in meinen Alltag. Jetzt als Mama fällt mir das nochmal mehr auf. Naja, was also tun? Wer mich ein bisschen kennt, weiß, ich mache Dinge dann gerne selber, die ich mir wünsche. Und aus dem Grund habe ich mir ein Longevity-Kartenset überlegt. Anstatt ein Buch, wo man wieder nicht schafft, es zu Ende zu lesen, habe ich 60 Karten entwickelt entlang der 6 Lebensstilsäulen, also Ernährung, Bewegung, Stress, Schlaf, soziale Beziehungen, wie gehen wir mit Toxinen um etc., die man ganz flexibel in den Alltag integrieren kann. Denn das ist auf jeden Fall meine Erfahrung, meine Meinung. Gesundheit lässt sich nicht einfach erzwingen, man muss sie entdecken und kultivieren und regelmäßige kleine Schritte wirken langfristig viel, viel, viel stärker. Es ist ein super Geschenk an euch selbst oder eure Freundin, denn Longevity beginnt jetzt damit, für sich zu sorgen und sich auch besser zu fühlen. Am 22.09. erscheint Longevity für Frauen beim Riva Verlag und ihr könnt es jetzt schon überall vorbestellen. Alle Infos in den Shownotes. Stay healthy and nerdy. Ein Thema, das ich natürlich irgendwie einfach nochmal mitbringen wollte, haben wir auch viel darüber gesprochen in letzter Zeit. Frühstück ist die planbarste Mahlzeit des Tages und wir haben ja immer zwei Dinge, die wir immer versuchen anzureichern an unserem Tag Ballaststoffe und Proteine. Das heißt, so mein Hack und meine Idee ist natürlich irgendwie Meal Prep und dann ganz konkret aber auch Ballaststoffe zu integrieren. Und das ist, hatten wir noch ein Abendessen hier auch mit den Marketing-Damen hier vom Haus und wir haben auch nochmal drüber gequatscht, was macht man irgendwie als ja eher aktive Frau, als Frühstück, was irgendwie wenig Zeit kostet. Und da sind wir alle irgendwie bei ähnlichen Themen genannt. Ich glaube, auch deine Frau ist da sozusagen mit eingestiegen, ne? Kannst du gleich auch nochmal berichten.
Ich weiß, was kommt, ja.
Ja, ich hoffe, du weißt, was deine Frau frühstückt, genau. Dass man einfach überlegt, okay, wie kann ich mehrere Plant Points schon sammeln? Das sind ja diese Pflanzenpunkte, indem ich mein Frühstück smart vorbereite. Und das kann dann sowas sein wie Chia-Pudding über Nacht, aber gerne auch mit Proteinpulver angerührt und vielleicht noch nicht nur Chiasamen, sondern Leinsamen dazu. Ne?
Fraud-System. Anne hat abgeguckt von meinem Spickzettel. Die hat einfach abgeschrieben.
Genau. Du kannst es gerne ergänzen, aber ich habe mein erster Cheatcode war Ballaststoffe und wie ich das erkläre, ist ja mir Ballaststoffe.
Heute mache ich Sounds.
Also Tuan möchte sagen, dass es ein super Cheatcode ist. Das über Nacht vorzubereiten und ganz cheaty dabei, wer jetzt gar keinen Bock hat, noch seine Saaten und Samen zusammenzumischen, unbezahlte Werbung bei DM, gibt es den Omega-3-Mix, wo man quasi noch Hanfsamen, Chia und Leinsamen schon beisammen hat. Das heißt, man muss ein Tütchen öffnen, das mit einer Pflanzenmilch der Wahl. Da nutze ich gerne Erbsenmilch, einfach aus Geschmacksgründen, auch proteinreich. Dann nochmal ein leckeres Proteinpulver dazu, zum Beispiel mit Schoko oder so. Und das kann man vorbereiten für mehrere Tage und dann morgens nur noch toppen. Und das ist besonders wichtig auch für Frauen, weil wenn man morgens schon Sport macht, ist es ganz cool, schon mal mit einem proteinreichen Frühstück reinzustarten. Und das ist sicherlich was, wo wir einmal auf das Thema Ballaststoffe gut drauf kommen können, mehrere Pflanzenpunkte schon abhaken und auch noch das Thema Proteine. Weil das ist natürlich ein großes Thema. Habe ich nochmal einen anderen Cheatcode zu, weil das ist ja was, wo wir vor allem Frauen immer 40 Gramm ungefähr unter unserem Bedarf pro Tag liegen.
Also ich fühle mich so ein bisschen wie in der Schule, wo dann jemand von meinen Hausaufgaben abgeschrieben hat. Der Lehrer fragt diese Person, die liest meine Hausaufgaben vor und kriegt dann voll den Lob. Ja. Ich lese mal vor, was ich da so als für mich hatte. Nein. Cheatcode Nummer 2. Overnight Protein Oats für den Morgen. Am Abend vorher vorbereiten, Chiasamen, bisschen Haferflocken, Mandelmilch, Proteinpulver über Nacht stehen lassen, am nächsten Morgen ein bisschen Obst und Skier anmischen, ja. Man startet quasi mit 35 Gramm Minimum Protein und Ballaststoffen im Tag.
Ob das so mein Instagram-Rezept ist, Juan?
Und kurz, Kati, meine Ehefrau, hat durch diesen Move 2% Körperfett verloren, weil sie eigentlich, sie macht natürlich jetzt viel so Kettlebell-Training, aber weil sie so stark in den Tag startet mit Protein und Ballaststoffen, hat sie auch, hier Brücke zu dir, eine super stabile Blutzuckerkurve. Ja. Also super krass, 110. Ja? Mhm. Wenig Cravings, ne? Lange satt und genau, ist jetzt gerade ein bisschen belastend, weil sie halt Ultra-Ergebnisse erzielt und ich stagniere so ein bisschen, ja, aber Cheatcode Nummer 2, dann haben wir den gleichen.
Voll. Und ne, vielleicht nochmal auch Thema Pflanzenpunkte, einfach dieses, also wie man es mag und vorbereitet, ne, man kann auch Nüsse rein, Nussmus dazu etc. Ne, aber einfach dieser Gedanke, ihr könnt sowohl Ballaststoffe als auch Proteine abdecken und dieses Thema dann blutzuckerstabil in den Tag zu starten. Unser Frühstück soll uns 4 Stunden satt halten und das klappt darüber dann irgendwie ganz cool. Wer noch so ein bisschen Cheatcodes sucht, ne, wir haben ja schon mal gesagt, googelt einfach mal diese Cheat-Sheets zum Thema 30 Gramm Proteine, aber es gibt auch das Thema zum Thema Pflanzenpunkte, der US-amerikanische Arzt Michael Greger, der auch dieses, ihr kennt bestimmt viele von euch, dieses How Not to Die Buch geschrieben hat, der macht auch noch die Daily Dozen, also so ein Dutzend verschiedene Pflanzen pro Tag. Man muss sagen, er folgt einer rein pflanzenbasierten Diät, ne? Das heißt B12 und sowas würde ein bisschen zu kurz kommen, aber eher so als Inspo, dass man nochmal guckt, das kann man sich selbst an den Kühlschrank, wenn man was Haptisches braucht, dranhängen oder in die App runterladen oder, um nochmal diese Pflanzenpunkte und diesen Pflanzenreichtum auch wirklich, ja, nochmal sich zu überlegen, was könnte überhaupt da noch hinzugenommen werden.
Du hast innere Entzündungen gehabt. Das ist ein großes Thema in der Longevity. Lutz hat es in einer der ersten Folgen am Beispiel vom Zahnfleisch deutlich gemacht. Ne? Aber wir hatten bis dato eigentlich noch nicht so richtig den Raum, ne, über genau halt diese Sachen eigentlich zu sprechen. Als Laie, was stelle ich mir denn darunter vor? Also was wurde da quasi abgenommen? Ne? Also Blut und was machen diese inneren Entzündungen mit einem, vor allem auch psychisch?
Ja.
Welche Werte sind das?
Genau, die Werte. Also im Blut würde ich mir da immer den HS-CRP noch mit anschauen, den High-Sensitive-CRP. Wir haben bei mir aber viel auch über Stuhldiagnostik gemacht und uns da das Alpha-1-Antitrypsin, Zonulin, Calprotectin und SIGA mit angeschaut. Also alles Marker, die auch mit für die Schleimhautgesundheit stehen. Und da waren eben sehr auffällige Werte mit bei, die Rückschlüsse darauf ziehen, dass meine Schleimhaut im Darm entzündet war. Heißt, sie kann halt auch ihre Filterfunktion, ihre natürlichen Filterfunktionen nicht mehr so erfüllen. Nährstoffe werden nicht so gut aufgenommen und oder Viren, Bakterien, die wir natürlicherweise zu uns nehmen, werden dann eben vermehrt durchgelassen. Das heißt, das Immunsystem spielt da auch eine ganz große Rolle, ist halt chronisch aktiviert, was mit in so eine Erschöpfung mit reingeht. Weil wenn man sich jetzt vorstellt, dein Immunsystem ist Tag und Nacht und nachts ja noch ein bisschen mehr als tagsüber eigentlich aktiv, dann ist dein Schlaf auch nicht so regenerierend. Und immer in dir quasi so die Feuerwehr, die gegen Brände arbeitet, das merkst du nicht unbedingt. Das ist nicht so eine Entzündung wie du schneidest dich jetzt und das entzündet sich und wird rot und dick und eitrig. Das ist es nicht. Aber es ist halt trotzdem immer diese Immunaktivierung mit da drin und da hängt für mich eine ganz große Kaskade mit dran. Wenn ich nicht genug Nährstoffe aufnehme, dann hat der Körper nicht genügend Bausteine, um Hormone und Neurotransmitter herstellen zu können. Der Darm an sich ist auch sehr wichtig für die Herstellung von Neurotransmittern. Serotonin werfe ich jetzt einfach mal mit in den Raum.
Die Darmhirnachse, die ich gelernt habe von Anne. Es gibt irgendwie 7 Verbindungen und eine geht ins Kopf.
Es geht für 6, genau, 6 gehen aus dem Darm raus und eine nun zurück. Also der Darm produziert, sendet.
Ich hab's richtig gemacht,
oder? Du hast genau gesagt, ne? Also nochmal ganz wichtig, ne? Der Darm ist ja wirklich essentiell für unsere Stimmung. Also das ist wirklich ganz wichtig für unser Immunsystem, dass das stattfindet.
Mein Cheatcode-Product Empfehlung Nummer 1 ist Elektrolyte. Elektrolyte, ja. Ich habe tatsächlich als A-B-Testing-Monster die letzten Monate unfassbar viel Protokoll geführt. Was tut mir gut, was tut mir nicht gut, auch mit meinem Whoop-Band. Ich habe das wirklich mit Daten erhoben und auf Platz 1 von allen Sachen, die mir gut tun für meine Recovery, um einen grünen Score zu erzielen, ist Elektrolyte. Das ist für mich tatsächlich Platz 1. Konstant schlafen gehen zur gleichen Uhrzeit ist Platz 2. Eine Knirschiene haben ist Platz 3. So, ja. Mit meinen Töchtern im Bett kuscheln ist Platz 4. Proteine kommen dann, aber Elektrolyte ist auf Platz 1. Ne? Bis zu 8 Prozentpunkte, die ich damit rausholen kann. Und für mich einfach die Erkenntnis, dass ich mein Leben lang wahrscheinlich einfach dehydriert war. So, ja. Und ich nehme es tatsächlich morgens zum Aufstehen, was früher der Kaffee gewesen ist, ist jetzt von Hashtag unbezahlte Werbung, glaube ich. Ja, wobei wir haben, glaube ich, auch einen Code. Den schreiben wir in die Shownotes.
Du hast bestimmt einen Code.
Ja. Von Le Melo. Die blaue Sorte mit Koffein. Ja, so ein bisschen so Eisteek-mäßig, Lemon. Damit wache ich auf und trinke 0,7 Liter. Ja, kaltes Wasser mit diesen Elektrolyten. Das ist so der geilste Start in den Tag. Und dann nachmittags nochmal was, vielleicht nach dem Sport oder vor dem Sport. Und das ist für mich tatsächlich Boom. Und ich weiß, für Perimenopause, Menopause und alles andere sind Elektrolyte auch gut.
Genau, also ganz spannend. Ich hätte dich auch gefragt, wann du es nimmst. Und natürlich immer dieser kleine Bias, einfach dadurch mehr zu trinken, mehr Freude am Trinken zu haben, ist ja gar nicht schlecht. Ne? Also Elektrolyte sind ja, also wir haben ja viele probiert, da bin ich auch vorbei, das muss einfach auch schmecken. Und ich nehme die ja auch und ich habe nochmal ein bisschen recherchiert, gerade natürlich, wer braucht Elektrolyte? Sportlich aktive Menschen, ne? Das muss man schon so ein bisschen Zusammenhang sehen. Das ist natürlich so eine Notwendigkeit an Mineralstoffen, aber auch stillende Personen. Und deswegen ist das für mich natürlich irgendwie voll die Routine im Moment auch. Finde ich ganz spannend. Es gibt natürlich auch so ein bisschen natürliche Alternativen, sowas wie Kokoswasser, super reich an Kalium.
Wer kann sich das leisten?
Und es ist nicht so gut für den Blutzucker, habe ich auch ausprobiert. Ne? Das ist natürlich auch nichts, was man so pur dann trinkt, ne? Weil es sind ja immer verschiedene Komponenten. Und wenn wir das morgens auf nüchternen Magen trinken, sollte das schon Blutzucker optimiert sein und dann nicht direkt irgendwie uns belasten im Blutzucker. Deswegen super spannend und ich wollte nur noch ergänzen, weil du auch erzählt hast, du kombinierst ja mit Kreatin und du hast Menopause schon erwähnt, Perimenopause. Wir haben ein paar coole Community-Fragen bekommen zur Folge mit der Maya Fehling, Dr. Maya Fehling. super Folge Frauengesundheit, die das auch nochmal in ihrer Routine als Supplement-Stack gesagt hat. Und das Thema Wassereinlagerung, wo Frauen scheinbar ein bisschen zu tendieren durch die Einnahme. Ein guter Hack dazu, wenn ihr eure Kreatineinnahme am Tag habt, sagen wir mal, es sind 5 Gramm, dann teilt euch die mal auf morgens und abends. Das kann schon mal ein Hebel sein, dass der Körper dann nicht direkt diese Verschiebung von der Wassermenge macht. Das wollte ich einfach nochmal so als kleinen Tipp, als kleine Idee mitgeben. Jetzt nicht direkt darauf verzichten, sondern ein bisschen ausprobieren, ob das nicht eine Möglichkeit sein könnte. Jetzt hattest du ja doch im Nebensatz Kreatin erwähnt. Jetzt muss ich doch noch fragen, wenn wir schon bei Ernährung sind, Richtung Supplements. Kreatin sagst du, yes, Frauen auf jeden Fall auch, ne? Das und Kontext Krafttraining hast du gegeben, aber auch so kannst du da sagen, sind es 3 bis 5 Gramm, sind es mehr? Was empfiehlst du da?
Also ich empfehle eigentlich allen meinen Klientinnen mindestens 5 Gramm. Mhm. Und ich persönlich nehme 10, aber das ist sehr individuell. Genau, und da ist halt auch so ein bisschen die Recovery, ne? Man muss wissen, das ist nicht für den Muskelaufbau, auch wenn es ein Protein ist irgendwo, aber es ist eher halt die Recovery und die Diskussion und deswegen, ne, das, da ist jetzt, ne, studienmäßig gibt es Hinweise, dass es eben neurokognitiv auch Vorteile hat, wenn du eben höhere Dosen nimmst. Deswegen empfehle ich, sagen wir mal, zwischen 5 und 10. Aber natürlich, ne, da kommt es, wie du sagst, auch auf das Trainingvolumen an und wie man auch so die, wie schnell man selbst recovert. Und das geht eben runter auch im Alter.
Warum haben Männer überhaupt niedrigere Testosteronwerte? Das kann grundsätzlich an 3 Ursachen liegen. Ja, die erste Ursache, das ist eine organische Ursache, das ist, die Testosteron wird zum Großteil in den Hoden produziert. Wenn wir einen Hodenschaden vorliegen haben, das kann sein, man hatte einen Hodenkrebs, man hatte einen schweren Verkehrsunfall, ein anderweitiges Trauma, das eben die Hoden zerstört hat, oder auch genetisch bedingt, Klinefelter-Syndrom beispielsweise, dass man eben die Testosteronproduktion in dem Hoden nicht ausreichend hoch ist, dann haben wir eine organische Ursache und damit auch ein, ja, Grund, der nicht reversibel ist. Ja? Das ist der erste Punkt, weswegen wir zu niedrige Testosteronwerte haben können. Der zweite ist auch ein organischer Grund. Das liegt aber dann nicht in den Hoden selber, sondern im Gehirn. Da gibt es 2 Regionen. Einmal es gibt viele Regionen im Gehirn, aber 2, die insbesondere wichtig sind für die Testosteronproduktion. Das ist einmal der Hypothalamus. Der sendet Signale an die Hirnanhangsdrüse, die Hypophyse, die dann wiederum Signale in Richtung der Hoden sendet, um dort die Testosteronproduktion zu stimulieren. Und auch in diesen Hirnregionen können wir Probleme vorliegen haben, beispielsweise ein Adenom an der Hypophyse, also ein gutartiger Tumor, der dann wiederum verhindert, dass die Stimulation der Hoden stark genug sind oder ist und entsprechend dann über den Weg die Testosteronproduktion reduziert. Also das ist auch ein organischer Grund. Der erste und der zweite Grund, also die beiden organischen Gründe, machen ungefähr 3 bis 5% aller Männer mit Testosteronmangel aus. Die anderen.
Hört sich nach mehr an.
Ja, ich glaube, das ist super wichtig, ne, weil man denkt so, oh, da muss was kaputt sein, da muss ein Schaden da sein. Ne? Und dieser dritte Punkt, der ist ja der, mit dem wir auch, warum sitzen wir im Longevity-Podcast, warum reden wir über Lebensstil, das, was du schon hast anklingen lassen, das ist ja auch das, wo wir, ich will dir gar nichts vorwegnehmen, aber wo wirklich auch Potenzial ist, was zu verändern.
Also 95% liegt in eurer eigenen Hand.
Nämlich?
Kommt jetzt.
Total, genau. Nämlich der Großteil der Männer mit einem Testosteronmangel hat einen sogenannten funktionellen Testosteronmangel, funktionellen Hypogonadismus. Das heißt, wir haben, die Organe sind intakt, Hoden, Hypophyse, Hypothalamus, alles intakt. Aber aufgrund des Lebensstils, aufgrund von Begleiterkrankungen, aufgrund von Übergewicht und vielen anderen Faktoren ist die Testosteronproduktion aber insgesamt zu niedrig. Und wir leiden, und diese Männer können dann eben auch unter einem Mangel leiden. Was irgendwie auch eine gute Nachricht ist, weil wir wissen, dass wenn man den Lebensstil wieder anpasst, wenn wir diese Umstände, das Körpergewicht beispielsweise wieder optimieren, die Körperkomposition optimieren, häufig auch der Testosteronwert sich wieder signifikant verbessert.
Ja, das sind erstmal super gute Nachrichten, auch wenn du sagst, dass mit 60, 65 Leute wieder den Testosteronwert eines 30-Jährigen haben können, ne, dann ist das ja genau das, wonach wir gerade suchen im Podcast, nämlich die Selbstwirksamkeit. Und 95% sind offensichtlich Lebensstil korrelierend. Und genau das ist ja etwas, wo man dran arbeiten kann.
Ja. Was ich aber auch immer gerne dazu sage, ist auch, wenn jetzt beispielsweise ein 60-Jähriger kommt, der aufgrund eines schlechten Lebensstils einen Testosteronmangel hat, dann in vielen Fällen fällt es diesen Männern sehr, sehr schwierig, diesen Lebensstil von einem Tag auf den nächsten zu verändern. Man kann diesem Mann sagen, hören Sie mal, gehen Sie jetzt mal ins Fitnessstudio, trainieren Sie mal, verlieren Sie mal 25, 20 Kilo Körpergewicht, schlafen Sie mal 8 Stunden und reduzieren Sie Ihren Stress. Dann geht der Mann nach Hause und lebt sein Leben genau gleich weiter und kommt 2 Jahre später mit den gleichen Problemen wieder. Und da gehört so eine gut differenzierte Perspektive dazu, zu verstehen, welchen Mann unterstützt man jetzt mit einer Ersatztherapie, um eben auch diese Lebensstilmaßnahmen überhaupt zu ermöglichen. Ja, der Mann mit dem optimierten Testosteronwert, der ist dann motiviert, ins Gym zu gehen. Der hat diesen anabolen Reiz auf die Muskulatur. Der hat den Reiz auf das Fettgewebe, dass das ein bisschen schneller auch verbrannt wird. Der schläft wieder besser, der ist motivierter. Und dem kann man dann sozusagen eine sehr, sehr große Hilfestellung bieten, diese Lebensstilanpassung überhaupt erst umzusetzen. Mhm. Muss man natürlich schauen, gibt es irgendwelche Gründe, die dagegen sprechen, das zu machen. Aber wenn da nichts dagegen spricht, zumindest so ist meine Sicht auf die Dinge, dass man solchen Männern dann eigentlich auch helfen sollte, den Hormonwert zu optimieren, um dann auch entsprechend diese Lebensstilanpassung hinzubekommen.
Ja. Bevor wir gleich dann tatsächlich mal reingehen, so was man da überhaupt messen sollte, um überhaupt auf dieses Bild, auf diese Diagnose zu kommen, ist, glaube ich, spannend, weil vielleicht kann der eine oder andere da auch mit relaten, weshalb ich mich eigentlich dafür interessiert habe. Ne? Also quasi von den Symptomen, die du genannt hast. Ich würde sagen, so antriebslos bin ich jetzt nicht. So. Also ich glaube, bin eher, es ist jetzt, wir nehmen gerade Ende Mai auf. Ich habe schon 6 Firmen dieses Jahr, habe ich dir gerade erzählt, gegründet. Ja, also 6 Firmen so. Also ich glaube an.
Da geht es um die Folge der letzten Woche innere Antreiber.
aber auch der Folge Multifokus für Leute wie mich, die das hinbekommen. Also Antriebslosigkeit ist, würde ich eher sagen, so nicht. Ne? Motivation ist so da. Ne? Ich bin immer noch gesegnet. Außer, dazu machen wir eine andere Folge, wenn ich das falsche Kreatin nehme, witzigerweise, und ich weiß genau, welches Produkt, ich werde es jetzt nicht benennen, wenn ich nicht diese Tabletten nehme, sondern das normale Kreatin, habe ich auch meine Morgenerektion immer noch. Ne? Das ist auch wunderbar. Aber was mich auf jeden Fall verwundert, ist, dass ich sehr viel Zeit in Krafttraining investiere. Und ich finde, gemäß an der Zeit, wie oft ich ins Fitnessstudio gehe und wie viel Kraft ich auch machen kann, weil ich mache das gleich, ich kann ja 20 bis 30 Klimmzüge, ne? Ich mache 95 Kilo auf der Hantelbank, aber ich sehe irgendwie nicht krass aus.
Also, es geht darum, wie du dich fühlst. Vielleicht hat Jonathan die Antwort.
Also das ich will ja nur erklären, ne? Vielleicht ist es noch alles Bullshit, ja? Aber es ist halt so das, wo ich halt so irgendwie. Da ist was. Dann weiß ich natürlich, dass mein Schlaf nicht so ganz gut ist. Und da habe ich gesagt, okay, das würde mich interessieren. Und dann auf generell habe ich immer gedacht, und dann gehen wir in die Werte rein, aber ich will einmal den Kontext setzen, dass Hormonersatztherapie irgendwas super Kompliziertes ist. So, ne? Und dann hatte ich in meinem Freundeskreis alles Top-Manager mal gefragt, ihr habt jetzt eigentlich mal jemals messen lassen? Ja, schon mal, mussten wir beim Arzt und so. Ne? Und ich so, was macht ihr denn dagegen? Ja, wir haben so eine Salbe. Und ich so, wie? Das gibt man eine Salbe? Ja? Also, ich dachte, das wäre ein Spritzen vorher, ehrlicherweise. Und ich
ja, so viel zum Thema Mythos, Testosteron und auch schlechtes Image erstmal, ne?
Genau,
so
genau.
Angst davor fast, was mit Nebenwirkungen, unerwünschten Wirkungen.
Genau, und du hast mir ja auch mal Peaks die Sachen in meinen Körper reingehauen.
Genau, das war ein Blutzuckermessgerät, also ein bisschen andere Art von Spritze.
So, und dann dachte ich so, okay, eine Salbe? Okay, alles klar.
Das kann selbst ich.
Und das war so eine Journey, machte so, okay. Ich habe das Gefühl, man sollte es auf jeden Fall einmal testen lassen.
Jetzt arbeitest du mit vielen Menschen, die vielleicht einen ähnlichen Leidensweg haben, wo vielleicht Erschöpfung, chronischer Stress, Entzündung eine Rolle spielen. Welche Nährstoffmängel siehst du denn, weil du arbeitest ja auch mit Diagnostik, siehst du denn am häufigsten? Kannst du uns mal 3 bis 5 Werte nennen?
Ja. Ich glaube, auf Platz 1 ist Eisenmangel, Ferritin.
Ja.
Also auch wenn Eisen im Serum und HB und so noch gut aussehen, Ferritin ist meistens schon wirklich am unteren Ende irgendwo. Vitamin D auch auf jeden Fall, sind die meisten auch unterversorgt. B-Vitamine schaue ich mir auch mit an. B12 am liebsten über das Rhodotranscholopamin, also das aktive B12. Folsäure, B9 und B6 schaue ich mir auch ganz gerne mit an. Und in dem Zusammenhang, was jetzt kein Nährstoff an sich ist, aber ich schaue mir auch sehr gerne die Schilddrüsenwerte mit an. Ja. Also TSH, FT3, FT4 und gegebenenfalls dann auch die Antikörper, wenn die Symptome das vielleicht hergeben oder die Vorgeschichte. Und der Körper ist ja sehr, sehr schlau. Der will dich ja auch immer nur schützen. Ich ziehe da immer ganz gerne das Beispiel auch zum behavioralen Immunsystem, also über Ekel beispielsweise. Wenn du dich für etwas ekelst, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du damit in Kontakt kommst, relativ gering. Körperflüssigkeiten beispielsweise.
Also wenn ich...
Du vermeidest die ja dann.
Du vermeidest die. Also es ist ein verhaltensbasiert, die Vermeidung ist verhaltensbasiert, aber sie hat auch eine Auswirkung auf dein Immunsystem, weil du kommst ja nicht damit in Kontakt, ergo dein Immunsystem muss sich gar nicht mit den Erregern auseinandersetzen.
Ja.
Eigentlich ja voll clever. Warum sollte der Körper das nicht auch so machen, wenn er merkt, du hast nicht genügend Ressourcen? Da sind einfach nicht genügend Nährstoffe, um dich jetzt noch viel Stress auszusetzen. Wir schrauben dich mal zurück. Weniger Motivation, weniger Antrieb. Sofa klingt fantastisch. Wir gehen heute nicht raus, wir gehen nicht unter Menschen.
Also eine Schutzfunktion vom Körper, dich runter zu regulieren.
Ja, das würde ich auch unterschreiben. Ne? Wenn man auch, also ich meine, das ist ganz klassisch, wenn man Magen-Darm-Infekt hat und wirklich akute Beschwerden hat, dann natürlich bleibt man, hat Rückzugstendenzen, bleibt zu Hause, die Stimmung sinkt. Ne? Das ist ja auch eine Art von, ja, sich einigeln erstmal. Nur das ist ja oft, wenn es nur ein Infekt ist und dann auch wieder weggeht. Ne? Aber was du beschreibst, ist ja ein chronischer Zustand. Und da kommen wir natürlich in so einen Teufelskreis, dass man sich immer runterfährt, dann auch psychisch, dass die Situation sich dann auch runtergeschraubt hat, so wie ich dich verstanden habe, in Erschöpfung, in Dauerstress. Genau. Ja.
Und das sind natürlich auch alles Symptome, die sich dann mit Depressionen beispielsweise doppeln.
Ja.
Und dann ist für mich immer so die Frage, okay, wo kommt es her? Wird es nur an den Nährstoffen liegen? Wahrscheinlich nicht. Nein, natürlich spielen auch psychische Faktoren da eine Rolle. Aber wenn ich mir nur die anschaue, übersehe ich halt einen ganz, ganz wichtigen Teil.
Und wie würdest du Menschen, die jetzt zuhören, sagen, okay, wo könnt ihr jetzt ein bisschen unterscheiden? Ist das nur Stress? Ist das wirklich ein chronischer Zustand, wo ich sagen muss, okay, da muss ich wirklich mal alle Werte messen. Ist es irgendwie Burnout mal kurz? Ne? Das sind ja 1000 Begriffe, die da jetzt mit reinspringen. Was sagst du dazu?
Ich würde auf jeden Fall immer ganz hart ehrlich zu mir sein. Und wirklich einmal schauen, wie ist so mein Lebensstil, mit was für Menschen umgebe ich mich, was stresst mich, wie sind meine Gedanken? Da sind wir sehr noch in der Psychologie auch mit verortet. Und wenn ich da denke, ja, okay, ich habe da einige Dinge schon identifizieren können für mich, würde ich trotzdem auch immer noch ein Blutbild machen und mal schauen. Weil sonst sind wir wieder bei dem Thema, ich übersehe halt eine ganz wichtige Achse. Und warum sollte ich dann nicht an der einen auch ansetzen können und mich unterstützen?
Ja, ich glaube, das ist das Coole, ne? Dem ganzen Thema Nährstoffversorgung, die du ja so ein bisschen mit rein in das Narrativ jetzt bringst mit deinem Buch und deiner Arbeit, dass das was ist, wo wir relativ easy, relativ günstig, aber sehr individualisiert personalisierten Hebel haben, indem wir supplementieren können oder gezielt Nährstoffe aufnehmen. So Leute, das war sie schon wieder, unsere Highlight-Folge. Ihr habt gehört, ihr könnt richtig viel machen, was den Lebensstil angeht. Und wenn ihr euch nur eine Sache heute rauspickt, sei es, welches Öl vielleicht noch an den Frühstückstisch gehört, freuen wir uns sehr. Wir freuen uns natürlich auch wie immer, wenn ihr ein Like hinterlasst, kommentiert, uns folgt und natürlich auch, und das ist auch immer sehr, sehr, sehr cool, Wünsche für potenzielle Gäste oder Themen hier auf euren Podcast-Formaten oder auch auf Social Media sendet. Wir sagen wie immer zum Abschluss, Thorn will noch was anderes sagen.
Und diesen Link mit der Umfrage ausfüllen, wo drin steht, dass Thorn in den Cheatcodes gegen Anne gewinnt.
Ach so, genau.
In den Shownotes.
Ja. In den Shownotes. Geht in die Shownotes und geht bis zur letzten Frage. Wir schauen. Stay healthy.
Stay nerdy.
Dieser Podcast dient ausschließlich der allgemeinen Informationsvermittlung. Die Inhalte ersetzen keine individuelle ärztliche Beratung, Diagnose oder Behandlung und stellen keine Therapie oder Handlungsempfehlung dar. Sie spiegeln den aktuellen Wissensstand zum Zeitpunkt der Aufnahme wider. Es werden keine Heilversprechen gegeben. Bitte wendet euch bei gesundheitlichen Fragen oder Beschwerden immer an eure behandelnde Ärztin oder euren behandelnden Arzt.